Wer redet, ist nicht tot.
Ich rede mit Mirko, dem Buddler. Den kennt ihr möglicherweise von seinem eigenen Podcast Angegraben, was schlüpfriger klingt, als es tatsächlich ist. Der Mirko hat was gemacht, was ich auch mal machen wollte, was ich aber gelassen habe, weil damit verdient man ja kein Geld. Der ist Archäologe geworden. Hallo Mirko.
Ich grüße dich. Hallo Holgi.
Kann man davon leben?
Man kann davon leben, aber tatsächlich tue ich das gerade auch gar nicht. Ich bin nämlich jetzt im Museum mehr oder weniger als Historiker auch tätig. Das heißt, mit Archäologie habe ich zwar auch noch zu tun, aber größtenteils jetzt mit dem Nachlass von Martin Luther.
Man fährt halt hinterher auch nicht Taxi, ist doch auch schon mal was.
Immerhin etwas, ja genau. Ich verdiene es auch, ich darf auch nicht klagen. Ich habe eine sehr schöne Stelle bekommen. Und ich wollte immer im Museum arbeiten, insofern passt das.
Ach so, wunderbar. Ja, das ist super.
Und manchmal hat man doch ein bisschen mit Luther-Archäologie zu tun, das ist auch
richtig. Aber wir wollen ja nicht über die Archäologie beziehungsweise Luther oder deinen Museumsjob reden. Ich wollte mit dir reden wegen der Himmelsscheibe.
Genau.
Bei mir im Blog hat jemand behauptet, du würdest dich damit gut auskennen. Stimmt das überhaupt?
Ich habe zumindest 7 Jahre im Landesmuseum für Vorgeschichte gearbeitet, wo die Himmelsscheibe ja ruht und mein Büro war 50 Meter von der Himmelsscheibe entfernt.
Oh, darf ich dich mal anfassen?
Genau, ich durfte die Himmelsscheibe auch sogar mal anfassen, bevor sie in die Vitrine kam. Insofern, also das wäre dann so ein, im Mittelalter hätte man dann eine Sekundärreliquie daraus gezimmert.
Das heißt, beziehungsweise hinterher deine Knochen verkauft oder deine Asche in kleine Fiolen abgefüllt. Ne?
Genau, so.
Ja, dann können wir ja, ne? So, was ist genau das für ein Ding, diese Himmelsscheibe? Also, wie groß ist die, wie schwer ist die, woraus besteht die?
Genau, die Himmelsscheibe von Nebra, wie sie heißt, können wir gleich mal drüber im Namen nochmal reden. Das ist erstmal eine Bronzescheibe mit Goldapplikationen, die etwa 32 Zentimeter groß ist. Das entspricht etwa einer Langspielplatte.
Ich wollte gerade sagen,
Ich glaube 30 Zentimeter war eine Langspielplatte früher und die ist also fast dieselbe Dimension. Dann ist die Himmelsscheibe gleichermaßen aber eine der ältesten Darstellungen des Nachthimmels. Bis vor kurzem war sie, glaube ich, sogar die älteste Darstellung. Jetzt hat man aber noch einen neuen Fund gemacht, der 2000 Jahre älter ist und auch Sternen zeigt auf Malta. Aber nichtsdestotrotz ist auf jeden Fall ein bronzezeitliches Fundstück, das eine sehr abenteuerliche Fundgeschichte hat, nichtsdestotrotz einen sehr, sehr spannenden Gegenstand darstellt und jetzt auch, wahrscheinlich deswegen hast du mich da nochmal drauf angesprochen, auch noch im Kern einer sehr hitzigen wissenschaftlichen Kontroverse steht über die Echtheit bzw. das Alter dieser Scheibe.
Da kommen wir nachher noch zu. Genau. Erstmal die Fundgeschichte. Wo hat man die gefunden?
Die ist gefunden worden in Sachsen-Anhalt und zwar auf dem Mittelberg. Leider nicht in einer regelrechten Grabung, sondern durch zwei Raubgräber im Jahr 1999. Mhm. Das Ganze war so, dass die beiden unterwegs waren auf dem Mittelberg, der eigentlich ja für Raubgräber eine gute Ecke ist, muss man sagen. Denn dort befinden sich sehr viele Hügelgräber, es befinden sich auch eine eisenzeitliche Höhenbefestigung dort. Also es ist.
Und da gibt es also tatsächlich heute noch was zu finden auf diesem Hügel. Ich hätte jetzt erwartet, dass der in den letzten 100 Jahren dreimal umgegraben worden ist schon.
Ist er sicher auch. Zum Glück ist jetzt mittlerweile auch sehr viel gegraben worden, deswegen denke ich, also Raubgräber sollten sich jetzt da nicht mehr hinbegeben, zumal das, glaube ich, jetzt auch inzwischen sehr streng beäugt wird, wer sich da so rumtummelt. Mhm. Aber leider die Raubgräber sind tatsächlich immer noch ein großes Problem in Sachsen-Anhalt und natürlich auch anderswo. Gerade die beiden haben allerdings mehr oder weniger uns auch einen Fund beschert, den wir vielleicht sonst nicht hätten, nämlich die Himmelsscheibe von Nebra, die die beiden aber erstmal als solches gar nicht erkannt haben. Die haben also angefangen zu graben und wie das so ist bei Raubgräbern, die laufen dann mit so einer Metallsonde rum, weil die interessiert vor allem Metall, nicht den Fundkontext, nicht Keramik oder sonst was, sondern die wollen vor allem an das Metall ran, das sich möglichst gut irgendwie verkaufen lässt. Und das ist natürlich immer ein Problem für uns Archäologen, denn bei diesen Bergungen werden sehr viele Kontexte zerstört, werden sehr viele Zusammenhänge zerstört und wir haben am Schluss zwar einen schönen Gegenstand, aber uns fehlt dann so ein bisschen der Zusammenhang.
Welcher und, Zusammenhang genau ist? Der zeitliche oder der kulturelle? Genau. Also
alles zusammen sozusagen. Also zum einen, wenn man, wenn ein Stück in den Boden kommt, dann kann man später immer noch relativ gut feststellen mit sehr feinen archäologischen Methoden, auf welche Weise das geschehen ist, wann das geschehen ist. Also man hat da sehr, sehr viele großen Katalog an Methodiken, die man da ansetzen kann. Beispielsweise, was das Alter angeht, die Radiokarbonen-Methode, beispielsweise Baumringendatierung und vieles andere mehr.
Ach so, von Bäumen, die praktisch neben dem Ding irgendwie vor sich hin versteinert sind.
Okay, das ist relativ selten, aber meistens dann eher dann anhand von organischen Substanzen, die sich in dem Fundzusammenhang befinden. Also in dem Fall hätten wir zum Beispiel eine Grube, die jemand angelegt hat, das Zeug verscharrt, dann wieder zugekippt und der hat dann entweder vielleicht ein Stück Holz mit rein ist reingekommen oder bestenfalls gehört ein Stück organische Substanz sogar zum Fund selber, beispielsweise ein Holzgriff oder ähnliches mehr. Und das lässt sich dann, sehr, wenn man viel Glück hat, dann auch mit dieser Radiokarbon kann man es auf jeden Fall datieren, aber mit auch der Dendrochronologie, also diese Baumringdatierung, anschauen. Insbesondere lassen sich aufgrund der Schwankungen des jährlichen Klimas Wachstumsringe bei Bäumen feststellen. Und diese lassen sich dann, wenn man die entsprechenden Wachstumsringe der Regionen kennt, sehr schön auf eine Kurve übertragen, die man dann wiederum festmachen kann an einem Fund. Also beispielsweise
man hat praktisch eine Tabelle, wo ihr einfach nur im Grunde dann die sich abwechselnde Dicke der Baumringe anlegen müsst und dann sagen könnt, das muss ich irgendwann in dem Jahrhundert abgespielt haben.
Sozusagen, genau. Also du hast quasi praktisch so einen kleinen Ausschnitt, stell dir vor, du hast so ein kleines Bruchstück von einem Lineal, da stehen ein paar Zahlen drauf. Ja. Und dieses Lineal kannst du anlegen auf einem riesenlangen Lineal hin und her schieben, bis du quasi an der richtigen Stelle angekommen bist. Und dann kannst du ungefähr sagen, aus welcher Bandbreite, also wann ungefähr dieser Baum gewachsen ist und wann er vielleicht verstorben ist. Wenn du ganz viel Glück hast, findest du den sogenannte Waldkante. Das heißt, es ist dann der letzte Baumring, der gewachsen ist und damit bist du relativ dann nah am Jahr dran des Fällens des Baumes. Was noch nicht heißt, dass es das Jahr ist, in dem das Ding in den Boden gekommen ist natürlich, aber du kannst damit natürlich relativ nah an das Objekt rankommen. Das passiert relativ selten, weil die meisten Sachen, die wir im Boden finden, dann doch nicht so gut erhalten sind, dass wir da diese Methodik anwenden können. Deswegen helfen uns viele andere, nämlich ganz besonders
Münzen, Amphoren.
Sowas zum Beispiel, genau, das ist halt die klassische Methode. Wenn du eine Münze drin hast, dann ist klar, die Münze muss mindestens so alt sein wie ihr Prägedatum. Das heißt, früher kann sie nicht sein, wenn sie nicht gefälscht ist. Und die aber spätere Daten schreiben die relativ selten drauf. Insofern,
das ist immer sehr lustig. Das,
genau. Oder man hat eben Vergleichsstücke, wie du sagst, man hat noch andere Gefäße drin, die man wiederum aus anderen Kontexten kennt und daran kann man dann wieder ablesen, wie alt ein Fund sein muss oder eine Fundschicht oder wie auch immer. Und dann gibt es eben noch ein bisschen mehr, nämlich dann die naturwissenschaftlichen Methodiken, nämlich unter anderem die Radiokarbon-Methode oder was man vulgus auch C14-Datierung nennt. Sicher schon mal gehört, dass da geht es darum, dass in jedem Lebewesen nicht nur normaler Kohlenstoff vorkommt, sondern auch Isotope, nämlich sonst ist C12 ist das normale und C14 sind die radioaktiven Isotope. Und radioaktive Isotope haben ja den, das kann das Florian wahrscheinlich besser erklären als ich, aber die haben natürlich den Wesenskern, dass sie zerfallen mit der Zeit. Ja. Und bei C14 weiß man das ganz genau, wie lange das ist, 5000 paar zerquetschte Jahre, und da kann man wiederum an den noch vorhandenen Anteil an Radiokarbon kann man dann ablesen, wie alt ein Gegenstand sein muss. Da kommt man relativ nahe dran, natürlich mit einer gewissen Kulanz von paar zerquetschten Jahren links und rechts. Also meistens kriegt man dann ein Datum von bis, in dem sich diese Zeitspanne bewegen müsste. Und daraus kann man wiederum dann ablesen, wie alt ein Gegenstand ungefähr ist.
So, und jetzt haben diese Raubgräber das Ding ausgebuddelt, haben gesagt, oh geil, haben den ganzen anderen Schmodder weggeworfen, die Tonscherben und die Hölzchen, die da möglicherweise gelegen haben. Und ist das Ding dann haben die das am Museum abgegeben oder ist das irgendwo auf dem Schwarzmarkt aufgetaucht?
Letzteres. Also zum Glück haben sie keinen Schmodder weggeworfen. Es gab also ja, tatsächlich bei diesem Fund, das ist ein sogenannter Hortfund, also quasi ein Schatz, wenn man so will, der ist vergraben worden, so wie er war, also mit also vor allem Metall. Also Bronze in dem Fall. Und da haben die Gott sei Dank alles mitgenommen und das Ding im Ganzen verscherbelt. Das Ganze hat dann mehrere Stationen durchlaufen, mehrere Hehler. Ein Hehler hat dann war irgendwie ein Lehrer aus der Gegend, der hat dann das Zeug mit nach Hause genommen, angefangen mit Akupatz und Priel das Ding sauber zu machen. Ja, ja, da zersträuben sich die Nackenhaare.
Da wird ja nicht mal ich drauf kommen.
Ja, und das ist natürlich besonders hart. Und dann hat er aber erst gesehen, das ist ja doch was Interessantes, weil die beiden Raubgräber dachten zunächst einmal, die Scheibe, die dabei gelegen ist, ist relativ unwichtig. Interessant waren die zwei Schwerter, die da drin lagen, zwei Bronzeschwerter. Es waren zerbrochene Armringe dabei, es waren Äxte dabei, es waren ein kleiner Meißel dabei. Und die Scheibe dachten sie erst, ist ein alter Mülldeckel von Mülleimer oder
sowas. Das ist ein Stück Schrott. Was ist sowas wert? Was kriegen Raubgräber dafür? Weiß man das? Wie viel
die kassiert haben? Die waren relativ günstig, glaube ich, dabei. Ich habe den genauen Betrag nicht mehr. Da waren mal ein paar tausend D-Mark damals. Ja.
Ach noch. Gott.
Das, und das Ganze ist aber dann immer höher gegangen. Man hat von jedem Hehler zum nächsten gab es sozusagen Preissteigerung. Und der letzte wollte dann 1 Million Mark dafür haben. Hat das dann unter anderem in Berlin angeboten. Beim Museum für Vorgeschichte und die haben da zurückgeschreckt, gar nicht so sehr, weil sie es nicht haben wollten, sondern weil sie das offiziell nicht durften, weil denen irgendwie klar war, naja, da ist irgendwas nicht in Ordnung mit dem Ding.
Ja, aber ist denn nicht, also ich würde jetzt als Museum, wenn so jemand kommt und sagt, hier guck mal, ich habe hier voll toll hier Schatzfund und so, würde ich immer erstmal davon ausgehen, dass das aus Raubgrabungen stammt und würde den sofort in den Knast werfen und das Zeug konfiszieren.
Ja, genau. Die haben es ein bisschen schlauer gemacht, natürlich mit Mittelsmännern. Okay, aber letztendlich natürlich moralisch würde ich auch sofort da die Polizei rufen. Die Idee war allerdings, zum einen hat das Museum in Berlin bereits Sachen aus Raubgrabungen angekauft, leider Gottes. Wenn man sich in Berlin den schönen Goldhut anschaut, da steht immer noch dran, leider Fundort unbekannt, was daran liegt, dass das Ding eben leider aus einer Raubgrabung stammt. Man weiß, wo diese Dinger normalerweise vorkommen, also wahrscheinlich im Süddeutschland oder Schweizer Raum. Aber es tut einem dann als Archäologe doch auch sehr weh, wenn man sieht, das hätte man auch in einer schönen Grabung bergen können. Da ist so viel vernichtet worden an sonstigen Kontext. Wir wissen ja bis heute nicht, wofür die Dinger wirklich dienen, ob das wirklich Hüte sind oder was das ist, aber wir schweifen ab.
Kultische Gegenstände sind das. Es ist ja immer
kultische Gegenstände. Das ist es immer. Da gibt es bei Archäologen immer diesen Spruch, weißt du nicht mehr einen noch aus, dann machst du einen Kult daraus. Also kultisch ist es immer, wenn man es nicht genau weiß. Schön. Aber die letztendlich ist es natürlich ungeklärt, welchem Zusammenhang hier steht. Zeitlang war es sehr beliebt, das irgendwie als astronomische Objekte zu sehen oder für Jahreszeitberechnungen oder Kalenderberechnungen. Bei dem Goldhut hat man es auch versucht, das ist aber ehrlich gesagt ein bisschen albern. Dann müsste man sich vorstellen, das hat also hunderte von kleinen Markierungen da drauf an Verzierungen, die haben sie irgendwie alle versucht zu zählen. Also praktisch gesehen wäre das Ding ziemlich wertlos, wenn man das erst alles durchzählen muss, bis man irgendwie...
Naja, vielleicht kann man da dann irgendwie solche komischen Rechnungen anstellen, wie bei den Kantenlängen der Pyramiden und dem...
Ne? Ja, genau sowas ist das. Genau sowas ist das meiner Meinung nach. Also das ist ziemlich, glaube ich, ziemlich weit hergeholt. Kann man natürlich mal als Forschungsmeinung aufstellen, aber...
Vielleicht ist ja auch einfach nur ein Hut, irgendwie ein Hut von einem reichen oder mächtigen Mann.
Also sowas Menschen. Kann man sich tatsächlich vorstellen. Also wir wissen ja bei Mode beispielsweise, je abenteuerlicher und je unpraktischer was ist, desto eher hast du jemand vor dir, der nicht arbeiten muss mit dem Ding. Also wenn die Queen mit der Krone rumläuft, dann läuft sie deswegen nicht im Alltag im Supermarkt damit rum, weil das Ding dann irre schwer ist. Und aber man zeigt eben durch das Primborium, wie wichtig eine Person ist. Insofern könnte es beim Goldhut auch um so ein Ehrenzeichen gehen. Aber wir haben leider überhaupt keinen Kontext, weil wir eben keine von diesen Dingern aus einer regelrechten Grabung haben, leider Gottes.
Könnte man denn da nicht wenigstens gucken, wo kommt das Gold her? Wer hat solche Legierungen zu welcher Zeit wo gemacht und so? Aber es reicht wahrscheinlich nicht, um
Gold
genauer einzugrenzen. Eben,
Gold ist leider schwierig, weil Gold besteht ganz oft nicht aus dem reinen Gold aus der Goldlagerstätte, sondern besteht immer wieder aus eingeschmolzenem Gold und dann wird es dann schwierig. Bei Bronze, und da wird man gleich bei der Himmelsscheibe gleich drauf kommen, ist es ein bisschen einfacher, weil da kann man tatsächlich über verschiedene Beimengungen und Isotopen und so weiter relativ gut Lagerstätten festmachen. Mhm. Nachdem wir jetzt mittlerweile auch eine riesen Datenbank von verschiedenen Lagerstätten ganz Europa kennt, ging das bei der Himmelsscheibe ganz gut. Und das sind jetzt auch relativ junge Ergebnisse, die man hat, dass man dann ungefähr weiß, also Zinn kommt aus Cornwall und das Kupfer aus Österreich bei Salzburg. Also das ist relativ gut nachweisbar.
Das ist dann aber auch gleichzeitig ein Hinweis auch auf Frühglobalisierung, ne?
Ja, definitiv. Also
die Globalisierung sind ja irre Strecken.
Großes Thema bei der Himmelsscheibe ist Globalisierung. Also wir haben am Fundort, greif schon ein bisschen vor, haben wir natürlich letztendlich eine Kultur vor uns, die davon profitiert, dass sie so in der Mitte sitzt zwischen den wichtigsten Handelspartnern. Im Norden hast du Bernstein, das an der Nordsee und Ostsee, vor allem Ostsee, glaube ich, gewonnen wird. Im Süden hast du dann natürlich Metalle, hast du gerade die Erzeugnisse der minoischen Kultur, die nach Norden kommt. Also da sitzen die in Mitteldeutschland genau in einem Handelszwischenbereich.
Zollstation.
Zwischenstationen können von beiden Seiten sozusagen
Zoll verlangen, den Handel kontrollieren. Hier genau. Genau. Minoische Kultur sind die Griechen, ne?
Genau. Okay. Die sind die Griechen sozusagen, die insbesondere auf Kreta sitzen, die auch wahrscheinlich insofern ein bisschen damit spielen, weil da sicher auch kulturelle Einflüsse Richtung Norden kommen. Jetzt über die Handelsreisende sozusagen kommt da auch wahrscheinlich viel Wissen mit. Man geht auch davon aus, dass beispielsweise Bronze als Objekt auch über die Handelswege zunächst einmal nach Mitteldeutschland gekommen ist, bis sie selber auf die Idee gekommen sind, sowas selber herzustellen zu können. Mhm. Insbesondere, weil sie natürlich auch das Material brauchten. Ne? Also Kupfer kriegst du zwar relativ leicht überall, aber Zinn ist das Schwierige. Okay. Und das Zinn kommt offensichtlich, wie gesagt, aus Cornwall, also muss erstmal über den Ärmelkanal verhandelt werden und dann eben noch bis runter zu uns in unserer Breiten, also sprich nach Mitteldeutschland. Das ist natürlich auch schon mal erstmal ein großer Akt, eine logistische Leistung, die man auch erstmal hinkriegen muss. Ne? Mhm. Also insofern haben wir da schon gewisse Globalisierungsvorläufer
sozusagen
vor uns. Effekte, genau, richtig. Ja. Das sieht man übrigens auch bei den Beifunden sehr schön, denn die beiden Schwerter zum Beispiel sind auch eine Mixtur aus verschiedenen Stilen. Also beispielsweise die Griffe sind eher so im östlichen, ich glaube tschechischen Raum verbreitet gewesen, während dann die Klingen selber wiederum eher lokale Züge tragen. Das Ganze aber wiederum Kopien, die wohl eher über einen dänischen Einfluss kommen. Also es geht ganz wild her. Mhm. Da wird also offensichtlich schon viel kopiert und weitergehandelt und landet dann sozusagen dann auf dem Mittelberg in Sachsen-Anhalt mitten in der Pampa, was heute Pampa ist. Damals aber sozusagen ein Handelsdrehkreuz, wenn man so will. Ja, wir sind aber ein bisschen abgeschwiffen vom
Macht nichts. Nehmt ihr das an, dass das ein Handelsdrehkreuz gewesen ist? Oder wisst ihr das, weil ihr genau wisst, was für Kulturen oder was für eine Kultur damals da? Apropos damals, wie alt ist das Ding überhaupt?
Genau, das ist auch eine gute Frage. Das ist ja auch gerade Mittelpunkt einer sehr heißen Kontroverse. Da können wir auch noch nachher drauf eingehen. Ich gehe mal erstmal von der Mainstream-Meinung aus. Die sagt, es sei ein Fund, der etwa vor 3600 Jahren in den Boden gekommen ist. Also ist mal 1600 vor Christus. Was ein interessanter Zeitpunkt ist, vielleicht so ein bisschen zur Einordnung, das ist der Übergang von der sogenannten Frühbronzezeit zur Mittelbronzezeit. Das klingt jetzt erstmal nach nix, aber wenn man sich dann vor Augen hält, im Jahr 1620 vor Christus explodiert in Santorini ein Vulkan. und führt wahrscheinlich letztendlich mittel oder unmittelbar zum Untergang des Minoischen Reiches. Also letztendlich auch heiß umstritten, was ja genau die einzelnen Gründe waren, ob es nur das war, ob es ein Tsunami war, ob es vielleicht auch die politischen Wirren waren, die das Ganze folgte. Jedenfalls, da passiert irgendwas Großes um diese Zeit. Man hat auch gedacht, bis vor kurzem, dieser Ausbruch habe dann auch klimatische Auswirkungen auf sozusagen die restliche Welt gehabt. Ich habe bei einem schönen Vortrag einer Tagungsreihe, die genau um dieses Thema sich gedreht hat, das ist das Jahr 1600 so als Zeitenwende und mit der Prämisse, ja um 1600, da schwankt das Klima, da geht jetzt alles den Bach runter, und der erste Vortrag, der sagte, Ausbruch schön gut, der war sicher gewaltig. Aber klimatisch hat der jetzt gar nicht so große Auswirkungen gehabt.
Wir haben ja einen Eisbohrkern, wenn Sie mal schauen möchten.
Ja, so ungefähr. Also genau, er sagt, das sind eher die kleinen Ausbrüche, die sehr viel an, oh Gott, was Schwefel in die Atmosphäre pusten, die dann wiederum das Klima über Jahre verändern. Diese großen Ausbrüche, die machen zwar vielleicht für ein, zwei Sommer die Ernte kaputt, aber die machen jetzt nicht so viel aus. Und das ist natürlich, hat natürlich zu, mehr oder weniger dazu geführt, dass es alle Referenten dieser Tagung ganz schnell ihre Vorträge umgeschrieben haben, um dann sozusagen diesen Ding noch mit aufzunehmen, weil die schöne Prämisse kaputt war, dass das alles daran liegt.
Erich von Däniken hätte sie retten können, aber gut.
Ja, genau. Es waren die UFOs. Letztlich aber passiert da trotzdem irgendwas Großes. Es gibt politische Umwälzungen. Die Leute fangen an, plötzlich auch die großen Reiche brechen offensichtlich zusammen. Und die Himmelsscheibe von Nebra kommt außer Funktion offensichtlich und wird begraben. Aber wie gesagt, da sind wir jetzt am Endpunkt einer Geschichte, die wahrscheinlich aber schon früher angefangen hat. Denn die Frage ist, wie alt ist denn diese Scheibe gewesen, als sie in den Boden gekommen ist? Und da ist jetzt derzeit die Forschungsmeinung, dass es mindestens 100 Jahre, wenn nicht sogar 400 Jahre alt ist, bevor es dann in den Boden
versteckt. Also 3600 wird. Ist es in den Boden gekommen und,
genau, und vielleicht
mutmaßlich 4000, schon, vor 4000 Jahren ist es mutmaßlich schon hergestellt worden.
Genau, vor 4000 Jahren ungefähr schon vielleicht. Also dazu muss man wissen, dass die Frühbronzezeit so um 2200 oder 2000, je nachdem, wo man gerade ist, anfängt. Also es wäre dann sozusagen die erste Möglichkeit, wo sowas denkbar wäre. Und die Frage ist halt, wie lange kann so ein Gegenstand benutzt werden, ohne wirklich außer Funktion zu kommen. Denn was ist das überhaupt? Das ist
die nächste Frage, die hier auf dem Zettel steht. Was macht man damit eigentlich? Was genau kann man damit machen? Und haben Sie, also woher wisst ihr, dass Sie es auch tatsächlich so gemacht haben?
Genau, das ist natürlich alles letztendlich immer ein gewisses, zum großen Teil Spekulation. Ja. Aber wie heißt das so? It's a guess about the educated guess. Okay. Also wir haben natürlich schon, ich bin selber kein Bronzezeitler, muss ich vielleicht vorausschicken, sondern eher Mittelalter-Spezialist. Aber dass ich so lange im Landesmuseum mit der Himmelsscheibe, die ja natürlich da so dominierendes Thema sowieso bis heute ist, gearbeitet habe, ein bisschen was mitbekommen. Und im Studium kriegt man auch ein bisschen was mit. Wahrscheinlich auf jeden Fall, deswegen kann man sagen, sicher etwas älter, weil sie mehrere Phasen aufweist. Also die ist mehrfach verändert worden. Vielleicht muss man erstmal sagen, wer die noch nicht gesehen hat, das ist eine große Scheibe, auf der sich goldene Applikationen befinden.
Ein paar Punkte sieht, und so ein
genau, Punkte so ein und Strich, eine Sichel unten noch so eine Kurve. Und
Sichel,
und
rechts, das war das Wort, genau.
Genau, links und rechts auch nochmal so am Rand zwei so Seitenbegrenzungen, ne? also auch so, wie soll man sagen, so Bögen, das ist alles irgendwie so Kreissegmente, wenn man so will. Und angefangen hat das wohl offensichtlich mit einer Scheibe, die nur die kleinen und den großen Punkt beinhaltet hat und die Sichel. Also sieht auf den ersten Blick meint man auch sofort Sonne und Mond zu sehen, nicht? Also
genau, das große Runde ist das Runde ist die Sonne, das eine, die Mondsichel ist dabei, dann sind halt noch zwei andere Sicheln, die aber nicht so schön spitz sind, so dass es kein Planet sein kann oder Mond, der angestrahlt
wird. Genau. Und dann gibt es auch noch einen Haufen von diesen Punkten, der, wenn man das mal mit dem Sternenhimmel vergleicht, sehr nach den Plejaden aussieht. Also sieben Sterne, die dem Sternbild der Plejaden sehr ähnlich sehen. Deswegen man also vermutet, dass es tatsächlich die sein sollen, während die anderen Sterne eher so bunt hingemischt sind. Es gab auch mal einen Astronomen, der sich mit beschäftigt hat, sagt, mal gucken, passt das irgendwo drauf und ist viel verzweifelt, weil die nirgendwo irgendwo in ein Schema drauf passen. Okay. Und dann hat er, wir machen es mal anders, und hat sich dann mal berechnen lassen, wie wenn wir die einfach zufällig auf der, also eine Zufallsberechnung, wie würde ich die zufällig auf dem Ding verteilen, auf dem restlichen Platz? Und dann ist er fast exakt auf diese Punkte gekommen. Also ist wirklich rein zufällige Verteilung der restlichen Sterne. Also die zeigen offensichtlich kein Sternbild. Auch wenn da viele schon versucht haben, da mit Strichen irgendwelche anderen Sternbilder draus zu machen.
Warum würde man sowas tun?
Warum würde man was tun? Weil man würde, also man will ja offensichtlich irgendwas damit zeigen, und zwar, also ganz klar, ganz wichtig ist der Sichelmond und die Plejaden. Mhm. Und dann hat man sich mal ein bisschen umgeguckt und dachte, was könnte es denn sein? Da ist lustigerweise sind gar nicht die Archäologen drauf gekommen, sondern ein Astronom, der quasi mal sich mit dem Ganzen beschäftigt hat und sagte, das ist sieht aus wie eine Regel, die man aus Babylon kennt, allerdings etliche hundert Jahre später. Nämlich die haben in Babylon festgestellt, es gibt das große Problem, wie kriege ich Sonnenjahr und Mondjahr unter einen Hut? Mhm. Sonnenjahr und Mondjahr sind ja dummerweise nicht konkurrent. Das heißt, ich glaube, 354 Tage sind 12 Mondphasen. Das passt natürlich nicht zum Jahr mit 365 plus Schaltjahr Tage in den Sonnenkalender. Also da, wie kriegt man die aufeinander abgeglichen? Und da gibt es eine Regel, die man Babylon hatte und sagte, pass auf, wenn im Herbst die Plejaden so bei den zum ersten Mal aufgehen, weil die verschiebt sich sozusagen ja hinter den Horizont, wenn die wiederkommen und zum ersten Mal zu sehen sind und dann sieht der Mond so sichelförmig aus wie auf der Himmelsscheibe, dann ist alles okay. Wenn nicht, musst du noch einen Monat dranhängen.
Ah, okay.
Dann stimmt's ja, wieder. Okay. Ne? Ja. Also das quasi so alle drei Jahre letztendlich müsst du das machen. Das wäre eine einfache Faustregel, die wahrscheinlich auch jeder in der Bronzezeit kennt.
Ich wollte gerade sagen, die brauchst du nicht aufzuschreiben. Ne?
Also. Die brauchst du wahrscheinlich nicht aufzuschreiben, aber vielleicht ist das sowas wie sakrales Wissen, zu sagen, wir müssen, das ist irgendwie eine Methode, wie man die Welt erkennt, und wir müssen es dann aufschreiben, und deswegen ist das was besonders Heiliges. Spekuliere ich jetzt einfach mal so blau hinein. Das ist interessant, also das scheint irgendwie ein Wissen zu sein, dass man darauf verklausuliert hat. Gibt natürlich auch Archäologen, wie beispielsweise Herrn Meller, der Landesarchäologe, der damals auch bei der Beibringung des Fundes, wir sind ja vorhin von der Fundgeschichte ein bisschen abgewichen, müssen wir gleich nochmal zurückkommen, sehr, sehr große Rolle gespielt hat, und das Stück dann sozusagen auch bis heute sozusagen in der Erforschung dominiert. Der geht davon aus, dass es sozusagen aber Geheimwissen ist, dass hier in der Scheibe kodiert worden ist und dieses dann sozusagen nur für Eliten zur Verfügung steht.
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil jeder kann in den Himmel gucken.
Genau. Ja. Ich glaube das fast auch eher nicht, aber na gut. Es gibt auch noch eine zweite Geschichte, und zwar, wenn man sich die Sterne mal durchzählt, ist das nämlich auch ganz interessant, es sind 32 kleine Sterne. Mhm. Wenn man jetzt den großen Sonne oder vielleicht ist es auch ein Vollmond eher, dazu zählt man 33. 32 zu 33 Jahren wäre tatsächlich auch so dieser Zyklus, in dem sich die Sonne und Mondjahr wieder abgleichen. Also nach 33 Jahren stimmt's dann wieder sozusagen. Also das könnte möglicherweise auch nochmal darin kodifiziert sein. Das wäre vielleicht wirklich Wissen, das nicht jeder Bauer unbedingt hat.
Ja, wer weiß, wie da die Lebenserwartung war. Die dürfte ja jetzt nicht so lang gewesen sein, dass man das mehrfach hätte beobachten können, um daraus dann Schlüsse zu ziehen. Ne?
Ja. So ist es, genau. Das ist vielleicht tatsächlich vielleicht irgendwie Wissen. Und letztendlich ist es natürlich existenzielles Wissen, zu wissen, wann du anfangen sollst mit der Aussaat. Mhm. Also wann ist es eigentlich Frühling? Mhm. Und deswegen den Kalender zu beherrschen, hat natürlich schon ein gewisses Machtpotenzial zu sagen. Also ich muss meinen Untertanen sagen, wann sie aussehen, dann ist gut zu wissen, wann denn dieser Zeitpunkt dann ist.
Ja, vor allen Dingen, wenn es regelmäßig stimmt, wenn du den Termin sagst, ne? Dann so glauben sie ja alle, du hättest magische Kräfte. Ja.
So ist es, genau. Also das wäre vielleicht nicht ganz unwichtig. Nichtsdestotrotz die nächste Generation sieht das offensichtlich anders und sagt, nee, okay, das ist nicht so wichtig, das Wissen. Wir basteln die Himmelsscheibe um. Und die machen dann diese beiden sogenannten Horizontbögen links und rechts dran. Das sind zwei Bogensegmente, die man außen an die Scheibe angepappt hat. Dafür wird ein Stern abgetragen und wird wieder angebracht. Offenbar hat man sich aber gedacht, das ist so viel Aufwand, das machen wir nicht nochmal. Und hat deswegen einen dann auch wieder überdeckt. Das heißt, es stimmt am Schluss nicht mehr ganz. Also man kann also diese Regel mit 32, 33 dann auch leider nicht mehr, funktioniert dann leider auch nicht. Diese Bögen haben allerdings eine andere Funktion offensichtlich. Die entsprechen nämlich, wenn man die Himmelsscheibe jetzt plan auf den Mittelberg legen würde und ausrichten würde, dann würde man mit den Enden dieser Bögen jeweils, links und rechts, die Sonnenauf- bzw. Untergänge zu den Wendezeiten der Sonne erwischen. Also Sommersonnenwende und Wintersonnenwende. Und hätte damit natürlich auch eine gute Möglichkeit, das Jahr zu messen.
Wahrscheinlich vor allen Dingen auch spontan zu messen. Einfach zu sagen, ist schon oder ist noch nicht. Na, ich halte es mal hin. Nee, es geht, geht zwar an dem einen Strich auf, aber nicht an dem anderen unter. Also ist es noch nicht so weit.
Genau, das ist halt, hätte auch einen gewissen Vorteil, denn für die Plejadenbeobachtung brauchst du natürlich gutes Wetter. das heißt, da wäre es dann schon geschickt, wenn du dann ungefähr weißt, wann die wirklich aufgegangen sind. Bei den Sonnenauf- und Untergängen ist es ein bisschen einfacher. Die kriegst du dann auch raus für einen Tag später und früher, wenn das wenn die Sonne dann ihre Richtung gewechselt hat, dann siehst du das und dann kannst du es trotzdem ungefähr einschätzen, wo dann die Eckpunkte sind. Also das wäre wiederum ein Wissen, das auch nicht unpraktisch ist, aber auch ein Wissen, wo ich denke, das weiß man eigentlich, wenn man da wohnt irgendwo. Ne? Also letztlich, das kann man ja auch jedes Jahr neu beobachten. Also auch wieder so etwas, was vielleicht eher ein symbolisches Wissen ist, dass man vielleicht eben durch diese Scheibe sakralisiert oder wie auch immer, aber vielleicht eben nicht, wofür man die Mittelscheibe jetzt jeden Tag braucht und auf dem Boden liegt und sagt, oh, jetzt haben wir aber drei Viertel Horizontbogen im Jahr und jetzt können wir gleich Weihnachten vorbereiten oder so. Keine Ahnung, ne? Also das ist sicher auch eher tradiertes Wissen, das man nicht auf die Scheibe bringen muss. Nichtsdestotrotz hat man gemacht, mit großem Aufwand, wie gesagt, hat das aber ein paar Jahre später offenbar wieder nicht mehr gebraucht und sagte sich, jetzt machen wir wieder was anderes. Wir basteln dann noch einen Bogen unten drauf. Also wenn man sozusagen sagt, links und rechts sind die Horizontbögen, dann ist unten auf der Scheibe, wenn es denn so die Ausrichtung ist, unter den beiden Sonnen und unter den Plejaden noch ein Schiff aufgebracht worden.
Ein Schiff
ist das. Ein Schiff, also es wird interpretiert als ein Schiff, als ein Boot. Wenn man genau hinguckt, meint man auch sowas wie, könnte man sowas wie Ruder interpretieren, die aus dem Schiff rausragen. Das könnte wiederum auf die müssen wir ganz genau hingucken. Also eher so kleine Federchen, die rausragen. Also wie gesagt, ich
wenn man es sehr stark vergrößert,
passt natürlich ganz gut, wenn man vergleicht das mit anderen Darstellungen von Booten und Schiffen, die man ja durchaus kennen aus der Zeit, könnte das gut hinhauen, dass das so Ruder sind. Es gibt aber durchaus andere Interpretationen, muss man natürlich sagen. Es gibt auch Leute, die sagen, naja, vielleicht ist es auch einfach eine Bronzesichel oder sowas, aber die würde dann zeitlich auch eher später Sinn ergeben. Aber egal. Jedenfalls, die Schiffsinterpretation hätte allerdings den schönen Vorteil, dass man das Ganze natürlich dann als Reminiszenz an kultische Vorstellungen binden könnte. Also wir kennen ja aus Ägypten beispielsweise diese Reise der Sonne unter der Erde sozusagen hindurch. Ja. Also man fragt sich ja, wenn die Sonne im Osten aufgeht, im Westen unter, was macht sie denn danach? Ja. Und da gibt es eben in Ägypten die Vorstellung, ja, die fährt halt unterirdisch auf einer Barke über so einen unterirdischen Fluss und kommt am nächsten Morgen im Osten wieder verjüngt an und kann wieder aufsteigen. Und diese Idee könnte sozusagen hier auch sich widerspiegeln, dass sozusagen das hier dargestellt werden soll. Aber dann sieht man, das Ganze hat offensichtlich keine praktische Funktion mehr oder konmemoriert nicht mehr praktische Erkenntnisse, sondern rein religiöse, wenn man denn die Interpretation gelten lässt.
Gibt es eine andere?
Es gibt leider also nichts wirklich Brauchbares. Ich hatte, glaube ich, in der Sendung erwähnt, dass man im Landesmuseum für Volksgeschichte auch einen dicken Ordner, ich glaube mittlerweile mehrere dicke Ordner hat mit alternativen Deutungsvorschlägen, die sehr, sehr lustig zu lesen manchmal sind, manchmal auch zum Nachdenken, aber leider immer nicht so plausibel, dass man da wirklich sagen müsste, man weiß jetzt alles an Theorien hin und sagt, das ist jetzt die Treffende. Das Beste war mal einer, der anrief und sagte, es sei offensichtlich eine Zeitmaschine. Mhm. Worauf dann der Angerufene dann geistesgegenwärtig sagte, dann rufen Sie mich bitte gestern nochmal an.
Ja, sehr gut, genau.
Also alternative Deutung, wie gesagt, gibt es sehr häufig. Wir machen uns auch, wie gesagt, nicht unbedingt drüber lustig, nur wirklich, wenn es wirklich auch gar nicht anders geht. Das Beste, was ich mal gesehen hatte, war jemand, der meinte, naja, das muss ja alles irgendwie germanisch sein und auch
der
Orden, weil, keine Ahnung, und da kam irgendwann stieg ich dann aus, als er sagte, ja, die Pyramiden sind ja auch deutsch, weil das heiße ja pyramie.de und dann da wusste ich jetzt nicht mehr genau, meint das ernst, aber ich glaube, er meint das wirklich ernst.
Ja, es gibt so Leute.
Es gibt so Leute. Es war gesagt, es war sehr wild und ich habe irgendwann bin ich auch ausgestiegen, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, was er jetzt eigentlich von einem möchte. Aber letztendlich alternative Deutungen, würde ich sagen, gibt es sehr viel. Es gibt auch sicher auch ernstzunehmende Deutungen. Wie gesagt, das mit der Sichel ist ja durchaus auch diskutabel. Aber bislang gab es noch nichts, was mich jetzt wirklich eines Besseren überzeugt. Und wie gesagt, die wenn ich so als Nicht-Bronzezeitler auf entsprechende Darstellung von bronzezeitlichen Schiffen gucke, würde ich das auch so sehen, nicht? Also, dass das eine Schiffsdarstellung sein könnte. Also scheint das sozusagen jetzt ein kultischer Gegenstand zu sein und das würde sich vielleicht dann mit der nächsten Phase wieder treffen, denn da hat man irgendwie, ist man hingegangen und meinte, man müsste jetzt irgendwie den Rand durchlochen. Und zwar wirklich in einer großen Zahl, wofür man also interpretieren kann, das ist irgendwo auf einem textilen Untergrund wahrscheinlich aufgebracht worden oder Leder oder was auch immer. Auf jeden Fall sehr, sehr brutal, also nicht so fein, wie man das vielleicht beim restlichen Stück gemacht hat. Was dafür spricht, dass man wahrscheinlich diese Löcher auch nicht gesehen hat, also irgendwas drüber abgedeckt war. Ich hatte auch schon mal überlegt, ob es nicht einfach mit einem Lederrand gekriegt hat oder sowas, damit man es besser handeln kann. Aber es gibt eben die offizielle Deutung, ist, dass es wohl als Standarte verwendet worden sein könnte. Gibt es tatsächlich auch Darstellungen von Standarten in dieser Zeit? Könnte also sein, weiß man nicht genau, aber wäre eine Interpretation. Zeigt auf jeden Fall, man hat das Stück wieder neu interpretiert, neu benutzt.
Ja.
Und die letzte Phase, wenn man so will, ist
es gibt noch ein, oh, okay.
Letztlich endlich, Phase ist übertrieben vielleicht, also das Ding verliert plötzlich
Zustand,
sollte man eher sagen. Ja, klar, ich glaube, Meller und Co. reden immer von Phasen, aber letztendlich ist es dann eigentlich keine Bearbeitungsphase im eigentlichen Sinn, sondern eine Zerstörung. Man hat nämlich den linken Horizontbogen abgenommen. Wodurch natürlich dann das ganze Ding nicht mehr als Kalender funktionierte. Ob das nun absichtlich war oder nicht, keine Ahnung. Wenn man das
muss irgendjemand wollte, die Schulden bezahlen anders. Mit dem Gold.
Ja, vielleicht. Na, viel Gold ist es allerdings auch nicht, muss man natürlich sagen. Es ist zwar ordentlich, sieht zwar sehr hübsch aus, aber es ist letztendlich von der Gesamtmenge ist, glaube ich, auch nicht so viel. Okay. Letztlich ist aber das würde man, glaube ich, wenn man Gold haben wollte, hätte man das Ganze wahrscheinlich abgenommen.
Stimmt.
Wenn man das zerstören wollte, hätte man das wahrscheinlich auch anders zerstört. Also wir kennen ja auch durch rituelle Zerstörungen, da werden die Dinger durchgebogen oder zerbrochen oder was auch immer. Also keine Ahnung, was damit passiert ist. Vielleicht ist es auch einfach nur abgefallen. Jedenfalls ist das Ding dann, so wie es war mit diesen abgenommenen Horizontbogen, dann vergraben worden. Und zwar nicht einfach so, sondern letztendlich in einem Art Hortfund. Also man hat das Ganze wie man sonst jemanden bestatten würde, mit Schwertern und Armringen und also sieht eigentlich aus, wie man sonst einem Fürsten sowas mitgeben würde.
Also eigentlich fehlt euch da nur ein Skelett.
Eigentlich fehlt ein Skelett. Es war aber definitiv kein Star. Also man hat auch die Raubkörper befragt, die hätten jetzt keinen Grund gehabt, da zu lügen, weil, warum? Zu den Raubgräbern kommen wir nachher nochmal, deren Plausibilität, aber nichtsdestotrotz. Es wäre jetzt nicht ungewöhnlich, weil wir kennen durchaus Horte in dieser Zeit, gerade in der Frühbronzezeit gibt es eine Menge derartige Niederlegungen. Man könnte überlegen, dass das sozusagen so eine Art Gabe an die Götter ist oder vielleicht auch eine Selbstversorgung im Jenseits. Das kennen wir, ich kenne das zumindest aus der Wikingerzeit, wo man sowas durchaus gemacht hat. Sagt, wenn ich vergrabt sind, ist es aus dieser Welt raus, dann habe ich es im Jenseits.
Ah, okay.
Wäre so eine Überlegung, die man vielleicht auch hier hat. Man weiß es ehrlich gesagt nicht genau. sozusagen, das waren die Phasen sozusagen der Himmelsscheibe. 99 kam dann eben jemand vorbei, nämlich die beiden Raubgräber, und haben das Ding etwas ruppig wieder aus der Erde rausgekloppt.
Was waren das denn für Typen eigentlich, wenn man die kennt? Was sind Raubgräber für Menschen? Ist das so ein ganz bestimmter Menschenschlag?
Wahrscheinlich, ja. Also, die haben natürlich irgendwie so einen Dayjobs gehabt. Ich weiß gar nicht, was sie genau gemacht haben. Ich habe es auch mal irgendwann gelesen. Also sind so ein bisschen zwielichtige Gestalten durchaus. Aber ich könnte auch die Namen sagen, aber das bringt jetzt natürlich jetzt auch nicht viel. Mache ich jetzt mal nicht. Um sie nicht mehr Ruhm und Ehre zuteilen, nee, als möglich. Aber richtig schlau waren sie natürlich nicht, weil sie haben auch nicht den Wert des Ganzen erkannt. Sie waren relativ billig abzuspeisen erstmal. Wenn ihnen der Wert des Ganzen, wie sie später behauptet haben, bekannt gewesen wäre, hätten sie natürlich viel mehr dafür verlangt.
Das ist auch so geil. Dann hätten wir es dem Museum gegeben, dann hätten wir mehr dafür verlangt.
Ja, so ungefähr. Genau. Ja, das sowieso. Das hätten wir vielleicht sowieso. Aber ich glaube, so waren die gar nicht drauf. Ganz im Gegenteil. Die haben sich danach auch zerstritten und widersprochen. Einer hat dann noch ein Buch drüber geschrieben, nach dem Motto, wie hätte ich es gemacht? Wenn ich es gemacht hatte, ist natürlich ein fiktiver Bericht. Ich glaube, war das irgendein Mörder hat das doch auch gemacht.
Echt?
Ach, wie hieß er denn? Relativ bekannt. Ach, wie hieß er denn? Basketballspiel? Nee, was war der denn?
Ach so, O.J. Simpson.
O.J. Simpson, genau. Der hat so einen Bericht geschrieben, wenn ich jetzt meine Frau umgebracht hätte, wie hätte ich es denn gemacht? Das ist natürlich rein fiktiv. Super. ja gut, egal. Nichtsdestotrotz, die haben das verkauft an verschiedene Healer, wie gesagt, den einen mit der Akkupatz, den haben wir schon erwähnt, bis es dann zwei Healer, eine Frau und ein Mann, gekriegt haben, die meinten, ja, sie müssten jetzt das doch einem Museum anbieten. Und wie gesagt, die haben das in Berlin angeboten. Berlin sagte, nee, das ist zu heikel, aber versucht's mal in Sachsen-Anhalt.
Die kaufen jeden Scheiß.
Quasi, die brauchen gerade alles, ja. Sachsen-Anhalt war damals tatsächlich in einer ein bisschen prekären Situation. Es war nach der Wende. Das Landesmuseum Vorgeschichte sollte eigentlich abgewickelt werden. Aha. Aber der damalige junge Landesarchäologe hätte natürlich auch durchaus einen Sensationsfund brauchen können. Vielleicht war das mit einer Motivation, will jetzt nichts unterstellen. Aber er hat jetzt nicht geschadet. Der sagte sich aber, nee, pass auf, wir machen das anders, wir kaufen das nicht, sondern wir versuchen, die Hehler dingfest zu machen, nicht nur um den Fund zu sichern, sondern um nach Möglichkeit auch diese Kette vom Hehler bis zum Raubgräber zu finden, weil über die Raubgräber kriegen wir vielleicht noch was raus über den Fund selbst. Das hat tatsächlich geklappt, also es ist eine riesige Räubergeschichte, Räuberpistole fast. Die haben sich dann, hat sich dann selber getarnt als Mitarbeiter des Museums, nämlich als Restaurator. Der hat dann hat so ein Köfferchen vom echten Restaurator mitbekommen, um das Stück, die Stücke auf die angebliche Echtheit zu überprüfen. Der eigentliche Restaurator, den ich auch gut kenne, der also bei dem der Schalk so hinter den Ohren sitzt, der hat dann was zusammengebraut, das dann so kleine Rauchwölkchen entstehen lässt, wenn man drauf träufelt. Herr Meller hat das dann mitgenommen, hat aber im Eifer des Gefechts die Fläschchen vertauscht, sodass also die Himmelsscheibe als nicht echt, oder für die Schwerter als echt sich rausgestellt hat. Jedenfalls bei dieser gefakten Überprüfung. Nichtsdestotrotz hat das dann geschafft, die beiden so lange hinzuhalten, bis er dann die Polizei verständigen konnte, die vorher natürlich auch schon wusste, dass da sowas passieren würde, die dann in Basel dann in dieses Hotel, im Hilton Hotel übrigens, im Keller des Hilton Hotels eingerückt sind und die dann verhaftet haben. Und das Ganze hat dann tatsächlich geklappt, über die Hehler dann auf die ursprünglichen beiden Raubgräber zu kommen, die dann, also mit einer von beiden hat dann auch mitgemacht und sagt, na gut, wenn ich Strafmilderung kriege, dann unterstütze ich auch das Landesamt in der Rekonstruktion des Fundes und hat die dann auf den Mittelberg geführt, wo es dann gefunden worden ist. Und tatsächlich hat man so ungefähr auch schon über den Hehler gewusst, wo es ungefähr gewesen sein muss, aber die haben es dann nochmal bestätigt, konnten ein bisschen was zum Fundsituation sagen, wie das Ding gelegen haben muss, und haben dann sozusagen, obwohl es ein Raubgräberfund war, dann doch der Archäologie eine relativ guten Dienst geleistet, wenn man so will. Weil besser wäre es natürlich gewesen, wenn sie es nicht ausgegraben hätten, aber na gut. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wer weiß denn, ob diese Raubgräber, ob die Wahrheit gesagt haben. Vielleicht wollten sie es auch quasi da den Archäologen nochmal die lange Nase drehen und denen irgendwas Pferd erzählen. Ja. Hätte ja auch sein können, ne? Ja. Tatsächlich gab es dann relativ bald, nachdem die Himmelsscheibe auch dann restauriert und vorgestellt worden ist, eine Ausstellung war, erste Zweifler. Da gab es einen Professor aus Regensburg, der sagte, naja, das Ding ist doch neu, ne? Das ist doch eine Fälschung, das ist doch völliger Quatsch. Gibt's nicht, was gibt's in der Bronzezeit nicht?
Das können wir den Ossis nicht.
Also, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber ja, der dann, wie gesagt, auch, wie es leider immer so ist, dann den Weg nicht über die Fachpublikation gesucht hat, sondern erstmal über die Presse. Und das ist natürlich immer ein bisschen fatal, weil das führt dann dazu, dass natürlich erstmal die falsche Meinung natürlich weit posaunt wird und damit immer ein Zweifel bleibt, nicht? Am Schluss.
Aber ist natürlich auch immer ein Zeichen dafür, dass er fachlich eigentlich gar nichts zu kritisieren hat, oder? Weil sonst würde er
ja
über die
Fachpublikation gehen. Ja, man würde natürlich sagen, naja gut, es ist halt tatsächlich kein regelrechter Fund. Dadurch ist es natürlich immer zweifelhaft und brachte durchaus ein paar Argumente vor, warum man meint, dass es nicht echt sei. Es sei vielleicht eben eine Schamanentrommel. Tatsächlich gibt es da bei gerade, ich glaube, bei grönländischen Schamanen gibt es so ähnliche Motive. Nichtsdestotrotz hat das einen gewissen positiven Effekt gehabt, nämlich es hat dazu geführt, dass man dieses Ding sich doch nochmal nach allen Regeln der Kunst angeguckt hat. Dazu gehörte auch noch eine zweite Geschichte, die dazu gekommen ist. Es wird immer abenteuerlicher. Nämlich die Frage des Bildrechtes. Man könnte ja sagen, naja gut, das Ding ist so alt, es gibt keine Markenrechte für das Ding. Ne?
Ja.
Aber interessanterweise gab es dann doch die Meinung, wir sind ja quasi in Sachsen-Anhalt diejenigen, die das Ding zum ersten Mal veröffentlichen, in einer gewissen Art und Weise.
Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wer denkt sich denn sowas aus?
Deswegen haben wir das, genau, Juristen. Will ich es den Juristen sagen, aber jedenfalls heiß umkämpft. Kern des Ganzen war eine Veröffentlichung der Himmelsscheibe auf dem Cover eines Fantasy-Buches von Wolfgang Holbein.
Ach Gott.
Der gar nicht so viel davon konnte, es war eher sein Verlag. Ne?
Ja.
Jedenfalls im Mittelpunkt stand dann diese Auseinandersetzung um das Markenrecht und die Frage, ja, erstmal ist das Ding nicht echt und zweitens, wenn es nicht echt ist, oder wenn es dann doch echt ist, wem gehören eigentlich die Markenrechte daran? Wird dann lange prozessiert. Letztlich bekam das Land Sachsen-Anhalt Recht. Die Markenrechte gehören dem Land und die dürfen das verwenden. Und das Tolle war dann eben daran, man hat das Ganze noch genutzt, um die wissenschaftlichen Methodiken dran auszuprobieren. Und tatsächlich alles, was man an auffahren konnte, man hat das Holz untersucht, das in den Griffen der Schwerter verarbeitet worden ist. Was kommt raus? Es kommt eine Datierung von 1600 vor Christus raus. Also genau das, wie man es vermutet hatte. Dann wurde gesagt, naja, vielleicht ist die Scheibe ja nicht von demselben Ort wie die Schwerter. Vielleicht ist das nur zusammengesetzt worden, um das besser verkaufen zu können. Guckt man sich die Zusammensetzung der noch anhaftenden Erdkrümmel an, die dann noch existierten. Also durch die Restaurierung sind natürlich auch Erdstücke abgenommen worden, die noch an der Scheibe angehaftet haben. Was übrigens auch Jahrhunderte braucht, bis das passiert. Jedenfalls ist das dann von Forensikern angeguckt worden, die normalerweise Tatorte untersuchen. Die Erdkrümmel, die unter dem Schuh von einem Verdächtigen kleben. Und die sagen können, ja, der war mit dem Schuh an dem und dem Ort. Das haben die sich am Mittelberg angeguckt, haben da Erdproben genommen, haben das verglichen und sagen, ja, das ist genau der Ort. Also woanders kann man sich das gar nicht vorstellen. Bis auf eine Erdprobe von einem der, das wird nachher noch wichtig, von dem Meißel, nämlich das gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es von dort ist, aber man hat es nicht hundertprozentig überprüfen können. Also wie gesagt, nach allen Regeln der Kunst, das Ding ist auf jeden Fall alt, das Ding ist keine Schamanentrommel und nach allem, was man weiß, tatsächlich aus der Bronzezeit. Schön gut. Es vergehen wieder einige Jahre. Wir nähern uns dem jetzt der Jetztzeit, nämlich dem Jahr 2020. Ich glaube, was war es? Jetzt im Herbst kommt eine Schrift raus bei den Archäologischen Informationen. Das ist eine Fachzeitschrift, in dem ein gewisser Rupert Gebhardt und ein Rüdiger Krause behaupten, naja, die Scheibe ist zwar alt, aber sie ist nicht so alt. Die ist nämlich nur aus der Eisenzeit.
Und wie kommen die da drauf?
Ja, genau. Muss ich erstmal vorschicken, die beiden sind nicht irgendwer. Das sind beides Professoren, einer in Frankfurt, einer in München. Ja. Gebhardt ist sogar noch der Chef der Prähistorischen Staatssammlung in München. Also die sind nicht irgendwo irgendwer, sondern sind
nicht irgendwelche Betriebswirte aus Hannover, die auch mal was sagen wollen, sondern
genau, Leute, genau. Okay. Also man könnte ihnen gewisse fachliche Kompetenz zumindest unterstellen. Die sagen, naja, erstmal die Raubgräber. Den kann man ja erstmal nicht glauben, zumal die sich widersprechen. Also wir glauben dem einen Raubgräber mehr als dem anderen und das sind ja zwei unterschiedliche Geschichten. Dann sagen sie, naja, der Forensiker sagt ja, dass die Erdkrümmel von dem Meißel sind nicht vom Mittelberg, also ist das kein geschlossener Fund, also ist das Ding offensichtlich zusammengesetzt und stilistisch gesehen passt das Ding eher in die Eisenzeit. Ne? Mhm. Das behaupten die jetzt einfach mal so. Was sie nicht gemacht haben, die haben sich offensichtlich aus irgendwelchen Gründen nicht die Literatur der letzten Jahrzehnte angeguckt.
Radiokarbon, was du eben erzählt hast, also schließt das doch dann aus, was die sagen oder nicht?
Ja, die sagen, na gut, die Schwerter sind vielleicht zu alt, aber eben der Rest nicht. Also die Scherbe nicht, die gehört irgendwo anders dazu. Die Raubgräber haben das an verschiedenen Stellen gefunden und haben das dann zusammengesetzt.
Aber Moment, ist die Scheibe nie mit Radiokarbonmethode?
Nee, die kann man leider nicht untersuchen, weil da keine organischen Anhaftungen dran sind.
Das macht tatsächlich schwierig.
Ah, ja, okay. Wiederum kommen jetzt die Naturwissenschaftler zum Zug. Die sagen nämlich, pass auf, wir haben uns aber auch mal das Material angeguckt. Wir haben uns mal angeguckt, wo kommt denn eigentlich das Zinn her und wo kommt das Kupfer her, das dann zur Bronze zusammengearbeitet worden ist. Und haben dann tatsächlich nachweislich in der Bronzezeit genutzte Lagerstätten ausgemacht. Nämlich die schon erwähnte Stelle in Cornwall. Am Camel River, glaube ich, heißt der, am Mütterberg bei Salzburg in Österreich im Alpenrand, also da kommt das Kupfer her. Beim Gold ging es nicht ganz so gut, ne, wie gesagt, aber bei den Sachen kann man relativ sicher sein, das ist aus bronzezeitlichen Abbauspuren. Dann gab es ja auch schon die ganzen anderen Untersuchungen davor, die auch alle sagten, naja, das Zeug gehört offensichtlich zusammen. Und auch der Forensiker sagt im Nachhinein, naja, ich habe ja nicht gesagt, dass das ausschließt. Ich habe gesagt, die Probe ist nicht gut genug, um das mit hundertprozentiger Sicherheit zu sagen, aber es ist höchstwahrscheinlich, dass das von dort kommt. Und also insofern bleibt die Prämisse die gleiche. Das ist mit großer Sicherheit aus dem Jahr 1600 vor Christus zumindest niedergelegt, vielleicht noch ein bisschen älter, ist auf jeden Fall bronzezeitlich und nicht eisenzeitlich, was 1000 Jahre jünger machen würde. Jetzt könnte man sich natürlich überlegen, warum kommen eigentlich die beiden dazu, das zu machen? Und jetzt wird es dann richtig interessant. Also das ist jetzt, wie gesagt, Spekulation, ganz groß unterstrichen, weil ich natürlich jetzt ja auch nicht irgendwelche Klanganhalts bekommen möchte. Aber es ist interessant, die Vorgeschichte mal anzuschauen. Ja. Rüdiger Krause und Rupert Gebhardt, die beiden sind nämlich in eine andere Kontroverse verwickelt. Nämlich die haben in Bernstorf eine bronzezeitliche Höhensiedlung ausgegraben, die tatsächlich die größte bronzezeitliche Höhensiedlung nördlich der Alpen wäre, und haben dort einen Fund mit veröffentlicht, der auch von, ich sag mal, Hobby-Archäologen gegraben worden ist.
Das Problem also, ist Raubgräber, die ordentlich dokumentiert haben und das hinterher nicht verkaufen wollten.
Sie haben es verkauft, aber in Bayern ist das noch ein bisschen anders. Da gibt es das sogenannte Schatzregal. Anders aufgestellt, Schatzregal heißt nicht, da packt man die schönen Funde rein, sondern Schatzregal ist das staatliche Recht, Schätze, die im Land gefunden werden, die einen wissenschaftlichen oder materiellen großen Wert erweisen, zunächst einmal für sich zu reklamieren, dass die quasi dem Land gehören und nicht dem einzelnen Personen, die das findet. Das ist in Bayern ein bisschen anders. Deswegen kommen lustigerweise alle Raubgräberfunde erstmal aus Bayern, auch wenn man ganz klar weiß, dass sie nicht daherkommen. Was nämlich danach aber bei dem Verkauf da etwas einfacher macht. Lange Rede, kurzer Sinn. Die haben dort also zwei Hobbyarchäologen gehabt. Ich mache immer den schönen Vergleich. Hobbyarchäologe ist wie Hobbychirurg. Kann funktionieren, meistens ist aber auch keine gute Idee, das zu machen.
Mhm. Blinddarm geht gerade noch, aber an der Herzklappe sollte man dann nicht noch.
Ich will nicht jetzt viele Hobbyarchäologen, es gibt auch sehr viele ehrenamtliche Denkmalpfleger, die letztlich auch Hobbyarchäologen sind, die will ich gar nicht in Abrede stellen, die leisten wirklich große Arbeit, aber die arbeiten auch ganz eng mit den Landesämtern zusammen und die wollen das eigentlich auch nicht finden, um Geld damit zu machen, sondern die wollen das eigentlich finden, weil sie sich für Geschichte interessieren. Also das sind ganz, ganz tolle Leute dabei. Aber die beiden, die das da offensichtlich gefunden haben, ich sag mal, da ist irgendwas Merkwürdiges mit denen gewesen. Eine Frau und ein Mann, die behaupteten auch noch, sie hätten diese Funde, die sie gemacht haben, das waren also Goldbleche, die so nach Diademen aussahen, Bernsteinen mit Inschriften und einem Gesicht darauf. Die Inschriften wären hochsensationell, weil das sich um Linear B-Schrift handeln würde, also minoische Schrift mitten in Bayern. Es gibt zur Einordnung, es gibt Linear B-Schriften sonst überhaupt nicht nördlich der Alpen. Mhm. Das wäre sozusagen der erste sensationelle Fund außerhalb sozusagen so der griechischen Einflusssphäre da unten. Ich glaube, in Italien gibt es noch ein bisschen was und so Mittelmeerraum, aber außerhalb von Kreta gibt es das normalerweise sonst nicht. Und natürlich Griechenland. Aber das Schwierige an dem Ganzen ist, erstmal wie auf Bernstein, wie kommt denn Linear B-Schrift auf Bernstein? Da müsste der Bernstein ja erstmal von der Ostsee nach Mittelmeerraum gekommen sein, müsste dann geschrieben worden sein.
Gibt es Bernstein nur an der Ostsee?
Ich meine ja, also jedenfalls in den Mengen und den Größen. Wird mich jemand steinigen, wenn es doch nicht so ist, mit Bernstein wahrscheinlich. Aber es wäre schon irgendwie sehr seltsam. Warum man das quasi dann Bernstein nach dort bringen müsste mit denen. Könnte natürlich sein, dass er vor Ort dann mit der entsprechenden Kenntnis gemacht hätte. Die Maske, die da drauf ist.
Tatsächlich Fernhandel, ja. Irgendwie Bernstein darunter verkauft, die haben da irgendwas reingeschnitzt und irgendwas ist das Ding wieder zurückgewandert, kann ja durchaus
sein. Das wäre dann natürlich denkbar. Ne? Also es würde auf jeden Fall, wäre sensationell, wenn das so stimmen würde. Mhm. Das Gesicht, das drauf ist, sieht ein bisschen aus wie die Maske von Agamemnon, einen der berühmtesten Funde von Heinrich Schliemann aus Kreta, mit dem Griechen Agamemnon hat das natürlich leider nichts zu tun. Das ist aber ein bronzezeitlicher Fund eines Begräbnisses, also wahrscheinlich extra für die Bestattung gemacht worden. Egal, ist aber viel älter als das angebliche Alter dieser aus der Spätbronzezeit stammenden Funde. Das Ganze sei aber dann wiederum eingemantelt worden in Lehm und das Ganze haben dann die beiden Hobbyarchäologen gefunden, nachdem sie einen Hinweis von einer Hellseherin bekommen haben. Mhm. Also es wird immer abenteuerlicher, wie gesagt. Mhm. Jetzt haben sich mal im Rahmen eines
mir schwant eines gerade, was du mir erzählst, mir schwant ja, genau. Gerade, was deine Verschwörungstheorie was sein kommt. Könnte. Aber ich bin gespannt, ja.
Genau. Und jetzt hat sich mal einer der Chemiker mal sich diese lustigerweise derselbe Chemiker, der sich auch mit der Himmelscheibe beschäftigt hat, Herr Perniska, sich mal die Goldfunde angeguckt und festgestellt, dass Gold besteht aus 99,99% reinem Gold. Das wäre auch wiederum sensationell, weil das kommt eigentlich so gar nicht in der Natur vor, geschweige denn, dass es in der Antike irgendjemand hinbekommen hätte. Mhm. Jetzt sagen die beiden Prähistoriker da aus München natürlich, ja, doch, es gibt so Mittel, die Zementation, da kriegt man das relativ rein hin. Man habe das ja in der Antike auch verwendet, beispielsweise um das Gold für die Goldmaske von Tutanchamun zu machen. Ja, aber auch nicht für 99,9%. Also das schafft man nicht mit antiken Mitteln. Es ähnelt eher dieses Gold, modernen Gold, wie es beispielsweise die Gussa herstellt. Also, okay. Ja. Also, um sozusagen ganz vorsichtig zu sein, es sieht alles danach aus, ob das Ding nicht aus der Bronzezeit kommt. Also
irgendwas ist fishy. Einigen wir uns auf, es ist
fishy. Genau. Diese Bernsteinritzung hat man sich mal angeguckt und festgestellt, ja, sieht eher nach modernen Werkzeugspuren aus als mit der alten. Also es ist, wie gesagt, könnte alles sehr fishy sein. Jetzt,
und lass mich raten, der Typ, der für die Himmelsscheibe verantwortlich ist, hat diesen Fund wie in Bernsdorf, hat gesagt, das ist nicht echt und die Bernsdorfer wollen dem jetzt einen reinwürgen mit seiner Himmelsscheibe.
Das wäre eine Verschwörungstheorie.
Ja, aber es würde so die Eitelkeit von Wissenschaftlern. Also es ist, passt genau in die Eitelkeit von Wissenschaftlern rein.
Ja, also wie gesagt, ich will nichts unterstellen, aber es es hätte zumindest ein gewisses gewisse Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht das dahinter steht. Zumindest sollte man das wissen, wenn man das sich mit dieser Geschichte beschäftigt. Also wir fassen zusammen. Es sieht eigentlich alles so aus, als die Himmelsscheibe von Nebra tatsächlich ein sehr, sehr spannender bronzezeitlicher Fund ist, der tatsächlich uns einiges über die Bronzezeit verrät, nämlich vor allem Kenntnisse in Astronomie, in Metallurgie, letztendlich auch logistisch Logistik, was den Fernhandel und Ähnliches angeht. Also ein hoch spannender Gegenstand, der eigentlich zeigt, dass wir hier in Mitteldeutschland doch eine sehr spannende Kultur dort haben, die eben vielleicht vorher ein bisschen unterschätzt worden ist und eben nicht eine moderne Fälschung oder auch keinen eisenzeitlichen Fund, sondern mit relativ großer Wahrscheinlichkeit, soweit man das sagen kann, jedenfalls soweit ich eben auch den Veröffentlichungen trauen kann, doch aus der Bronzezeit stammt.
Ist das der Grund, warum wir so ein irres Gewese um diese Scheibe machen, weil wir bis zu dieser Scheibe gedacht haben, da in Thüringen, da haben nur irgendwelche dämlichen Löffelschnitzer gewohnt?
Naja, so gut, die Archäologen selber haben es natürlich gewusst, dass es nicht nur dämliche Löffelschnitzer sind. Wir haben ja auch durchaus andere Funde aus der Region. So ist es ja nicht. Ne? Wenn es ja nur diesen einen Fund geben würde, würde ich auch sagen, ja, einen Fund macht noch keinen Sommer. Denn das ist, glaube ich, auch so eine leider auch, das
zumal
ist
ich auch Sachsen-Anhalt nicht ganz unschuldig war, dran.
Fällt mir gerade so ein. Genau, habe ich jetzt schon überhört, dass das gesagt hat. Jedenfalls ist das, sind die Archäologen ein bisschen selber dran schuld, dass man immer so ein bisschen das Gefühl hat, naja, dieser eine sensationelle Fund, der wirft alles um. Mhm. Das ist natürlich eben anders. Dass nämlich die Archäologie nicht daraus besteht, besonders wichtige einzelne Funde zu machen. Also nicht Indiana Jones, der jetzt einen Fund aus dem Kontext da rausreißt und dann hat man das wichtigste Fundstück überhaupt, sondern wir selber sind eigentlich mehr erpicht, sozusagen große Datenmengen aufzuarbeiten. Also wenn man das Landesmuseum für Vorgeschichte anguckt, hat man natürlich die Highlight-Objekte dort immer rumliegen. Aber wenn man sich mal die Sammlung anschaut, die zum Landesamt für Denkmalpflege dort gehört, da liegen, ich weiß gar nicht, was die letzte Zahl ist, als ich da war, waren es 13 Millionen Fundnummern. Ja. Das bedeutet, dass hinter jeder Nummer auch nochmal durchaus ein ganzer Beutel oder eine ganze Kiste voller Funde stecken muss. Also kann man sich ungefähr vorstellen, das sind irrwitzig viele Funde, die uns über verschiedene Zeiten und Epochen eigentlich ganz, ganz, ganz viel sagen und eine große Datenbasis darstellen. Da sagt der Einzelfund erstmal gar nicht so viel. Es gibt natürlich diese exzeptionellen Funde, wie eben die Himmelsscheibe von Nebra, aber die Kana-Arbeit ist eigentlich die Auswertung der anderen Funde. Da können wir Handelsbeziehungen feststellen, da können wir Kulturen feststellen.
Vor allem ein Kontinuum schaffen und nicht nur einen Zeitpunkt irgendwie ankommen.
Genau.
Weil letztendlich ist diese Scheibe ist ja nur ein Datenpunkt, das reicht ja nicht. Ja.
Genau, ist nur ein Datenpunkt und die würde natürlich auch ziemlich aus dem Kontext fallen, wenn wir ganz andere Befunde sonst aus der Gegend hätten. Aber wir haben natürlich große Grabhügel wie in Leubingen mit einer fürstlichen Bestattung, wo man auch schon überlegt, ob das nicht sozusagen, also es ist auf jeden Fall dieselbe Kultur, also die sogenannte Auniatitzer-Kultur, eine bronzezeitliche Kultur, die mit der Himmelsscheibe sozusagen zu tun hat. Wir haben Helmsdorf, einen großen Grabhügel. Wir haben vielleicht mit Bornhöck. Bornhöck ist ein gewaltiger Grabhügel gewesen, von dem man eigentlich jetzt nichts mehr sieht, weil der komplett abgetragen worden ist, leider im Zuge des Tagebaus. Aber man hat jetzt vor kurzem dann nochmal nachgegraben und festgestellt, wie groß das Ding eigentlich gewesen sein muss. Also wahrscheinlich 8,5 Meter hoch und ich glaube 32 Meter im Durchmesser. Also es war ein Riesending. Also quasi so eine Art nördlich der Alpen gelegene Pyramide für die dortige Verhältnisse. Also mit eine Menge Manpower dahinter gewesen sein, um so ein Ding aufzuschütten. was ja auch nochmal einiges über sozusagen diesen Herrscher, der bestattet worden ist, sagt. Und von der Zeitstellung würde das gut zusammenpassen, sagen wir mal so, dass es vielleicht derjenige gewesen ist, der die Himmelsscheibe hat erstmals anfertigen lassen. Wissen wir nicht genau. Aber es ist zumindest als eine Vermutung. Wäre zumindest ein.
Wobei, wer weiß, wen ihr alles noch nicht gefunden habt, der damals gelebt hat und mächtig war, ne?
Genau, eben das. Das Problem ist, dass die ganz oft eben in Hügelgräbern bestattet worden sind, die dann weg sind, weil man die natürlich leider Gottes gut im Gelände gesehen hat und da dann in früheren Zeiten schon festgestellt hat, oh, da liegen spannende Sachen drin. Und hat dann angefangen da zu graben. Wir finden dann eher die Sachen, die eben nicht mehr obertägig so deutlich sichtbar sind. Und da, wenn wir da mal viel Glück haben, wie beispielsweise in Leubingen hatte man Glück, dass dort dann zumindest noch die Überreste des dort bestatteten Herrschers zu finden war. Das kann man heute im Landesmuseum in Halle sich angucken. Der ebenfalls mit einer großprächtigen Bestattung beigesetzt worden ist. Leider nicht mit einer Himmelsscheibe. dann wäre es dann einfach. Aber wir haben natürlich die sozusagen diese Kontexte dieser Kultur und da passt diese Himmelsscheibe eigentlich sehr gut rein. Auch wenn sie uns natürlich überrascht hat, dass es die da gibt. Also insofern hängt das zusammen mit dieser Überraschung, dass wir sowas da zunächst einmal nicht vermutet haben, vor allem auch nicht dieses astronomische Wissen, das in der Himmelsscheibe offensichtlich kodiert ist. Und zum anderen natürlich, deswegen sage ich, die Archäologen sind ein bisschen selber schuld, es liegt ein bisschen auch daran, dass man sowas natürlich in letzter Zeit sehr spektakulär vermarktet.
Ja, klar.
Dass solche Funde dann vielleicht vor 50 Jahren auch mal irgendwo in Fachblättern veröffentlicht worden wären, aber da hätte sich jetzt keiner so richtig.
Ja, und jetzt machst du direkt so einen Touristenmagneten draus, ne?
So, genau. Und das führt leider auch dann umgekehrt dazu, dass dann jede Regionalzeitung bei jeder Ausgrabung immer erstmal eine Sensation wittert. Mhm. Egal, ob es nur ein paar lumpige Scherben, ich will jetzt nicht meine eigene Provision schlecht machen, wenn es nur ein paar lumpige Scherben wären, aber auch die sind natürlich interessant, aber jetzt wahrscheinlich nicht den Sensationsgehalt haben und das führt natürlich zu einem gewissen Druck sozusagen,
ja,
alles irgendwie immer sensationell machen zu müssen, was es nicht immer ist, nicht? Und jedenfalls nicht für die Funde im Vergleich dazu sozusagen. Also wenn wir mal, was ich, eine Körperbestattung aus der Mittelbronzezeit finden würden, dann ist es nicht so abenteuerlich. Aber man macht dann leider, um sozusagen auch vor allem natürlich um Mittel und Ähnliches zu akquirieren, macht man da leider bei diesen Sachen ganz oft mit und sagt, naja, es ist halt was Sensationelles und wir müssen weitergraben und wir brauchen noch mehr Geld. Wir brauchen
mehr Forschung,
genau. Das ist natürlich in anderen Wissenschaftszweigen leider auch nicht anders. Man muss natürlich immer ein bisschen ein bisschen mit der Trommel schlagen, um sozusagen Aufmerksamkeit zu generieren. Es wäre schön, wenn es anders wäre, wenn man nämlich sagen würde, na, es ist halt eben nicht nur die Himmelsscheibe, sondern eben auch die spannenden anderen Funde, die wir so haben, die ebenfalls eine gute Finanzierung brauchen. In Halle hat man es, glaube ich, ganz gut hingekriegt, so ein bisschen die Waagschale hinzubekommen, zu sagen, wir haben zwar sensationelle Sachen, aber wir haben auch kriegen auch Gelder für die restliche Forschung hin. Das klappt nicht überall immer. Deswegen würde ich eher dazu mahnen, das ein bisschen kleiner auch manchmal zu halten.
Und sich trotzdem die Himmelsscheibe angucken zu gehen, weil die sehr cool sein soll. Sagt jedenfalls jeder, der das Ding bisher mal gesehen hat. Die ist in der Dauerausstellung, oder?
Die ist noch in der Dauerausstellung. Die soll allerdings, jetzt ist durch Corona ist alles ein bisschen auseinander gekommen. Da sollte es eigentlich auch eine große Ausstellung noch mal geben. Ich glaube in London, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und da sollte die Himmelsscheibe zum ersten Mal seit ihre Auffindung mehr oder weniger auch verliehen werden. Sonst sollte die eigentlich, hatte die Halle nicht verlassen. Aber die sollte jetzt dann eine große Ausstellung waren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es stattgefunden hat oder nicht. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr verfolgen können.
Ja, im Moment gibt es keine Museumsbesuche, zumindest.
Momentan kommt man da eh nicht rein. Genau.
Ende November 2020. Von daher guckt einfach auf irgendeiner Webseite nach, was los ist, wenn man wieder reisen kann.
Genau. Ja, also die internen Stimmen sagen, na, wir werden auf jeden Fall bis früher wahrscheinlich erstmal nicht damit rechnen können, dass wir da groß die Kulturbetriebe öffnen können. Was aber ganz schön ist, ist, glaube ich, dass man auf der Webseite vom Landesmuseum für Vorgeschichten Halle sehr viel lesen kann. Auch jetzt natürlich auch diese Kontroverse nochmal nachlesen kann. Die haben dann auch sehr viel Open Access reingestellt. Gerade die jüngste Veröffentlichung, wo man nochmal ganz dezidiert auf diese Anwürfe geantwortet hat, die ist dort verlinkt. Ist in einer österreichischen Fachzeitschrift veröffentlicht worden. Der Name mir jetzt partout nicht mehr einfällt, aber man findet es, wenn man auf der Webseite sucht. Ist allerdings auf Englisch, aber es gibt eine kleine deutsche Zusammenfassung. Und natürlich kann man auch den Rest auf Deutsch sehr gut nachlesen. Und man kann die Himmelsscheibe dort in ihrer Pracht zumindest virtuell anschauen. Und wenn man sich dann im Landesmuseum in Halle satt gesehen hat, dann lohnt es sich auf jeden Fall nochmal an den Fundort der Scheibe zu fahren. Mhm. Da gibt es nämlich auch ein Museum, darf man es nicht nennen, aus, glaube ich, fördertechnischen Gründen, aber es ist also ein Erlebniscenter in Nebra. Und da komme ich jetzt zu den Dingen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, nämlich, dass Nebra eigentlich, also dass man sozusagen die Kritiker der Himmelsscheibe fast recht haben, denn in Nebra ist die Scheibe gar nicht gefunden worden.
Oh.
Tada. Nee, sondern man hat es aus marketingtechnischen Gründen nämlich den Nachbarort als Namensgeber genommen.
Das Ganze ist am Arschberg, oder wie hieß das, wo sie es wirklich gefunden haben?
Nicht ganz so schlimm, aber in kleinen Wangen. Und, ja, kleinen, okay. Und wenn man Wangen irgendwo in der Suchmaschine Google eingibt, wird man, glaube ich, 64 Treffer finden oder so. Ja. Weil irgendwie jedes Kaff Wangen heißt. Und dann dachten die sich, naja, dann nehmen wir doch den nebenliegenden Ort Nebra. Der klingt auch so schön irgendwie vorgeschichtlich. Und tatsächlich, also deswegen ist die Himmelsscheibe von Nebra und nicht die Himmelsscheibe von Kleinwangen, wie sie eigentlich richtigerweise heißen müsste. Aber nichtsdestotrotz, also wenn man nach Kleinwangen fährt, dann sollte man sich auf jeden Fall dort mal das Erlebniscenter anschauen. Das ist nämlich sehr, sehr spannend gemacht. Das ist wirklich eine wirklich sensationelle Art der Darstellung. Man tritt nämlich sozusagen in die Himmelsscheibe rein, wenn man will. Man muss an einem gewissen Punkt stehen, da ergibt sich dann plötzlich ein Bild, wenn man weiß genau, wo man sich hinstellen muss. Es gibt kleine Pepper's Ghosts, das sind so Projektionen in der Vitrine, die, wenn du davor stehst, läuft ein kleiner Geist dann über die Fundobjekte rüber. Totaler cooler Effekt, ist aber uralt. Den hat man schon im 19. Jahrhundert für Zaubertricks verwendet.
Ah ja.
Also so Bühnenshows. Funktioniert aber heute immer noch und ist also eine sehr, sehr spannende Ausstellung, weil sie sehr zeitlos ist. Also sie hat Puppenspiel-Elemente drin, sie hat so ein Rondell, wo man drehen kann und dann gibt's wird so ein bewegtes Bild daraus. Kennt man vielleicht so Kinderspielzeuge. Also es ist eigentlich ganz spannend gemacht, weil es ein bisschen anders ist. Und man kann natürlich von dort auch an den Himmel, den Fundort laufen, der auf dem Mittelberg ist, und dort auf Mittelberg gibt es einen Aussichtsturm, von dem man wiederum diese Sonnenauf- und Untergänge zu, die auf der Himmelsscheibe vermerkt sind, sich sozusagen im Gelände nochmal angucken kann. Also es ist wirklich sensationell, dahin zu gehen, lohnt sich auf jeden Fall. Und es gibt auch dort die Himmelsscheibenkuchen, den auch sehr empfehlenswert.
Wahrscheinlich dann auch ein bisschen günstiger als eine Replika der Himmelsscheibe, weil die kostet, glaube ich, ein Tausender, wenn man sowas haben will.
Ja, also eine, tatsächlich kann ich die Preise ungefähr sagen, tatsächlich, ich glaube, es ist knapp an den 1000 Euro, eine leicht verkleinerte Version. Man kriegt keine Originalgröße, weil das sonst dazu verleitet, das Ding dann als Original in seine Ausstellung zu stellen. Das war also tatsächlich eine der Gründe, warum sie das nicht gemacht haben. Aber man kann sie tatsächlich kaufen in zwei Varianten. Ja. In einerseits der Version, wie sie heute aussieht. Er hat sie ja so diese grüne Patina drauf. Mhm. Und das haben wir vielleicht vergessen zu sagen. So sah die nicht in der Antike aus, sondern hatte eher so einen schwarzen Hintergrund, was natürlich eher zum Nachthimmel passt. Da hat man offensichtlich auch ein bisschen experimentiert, um diese Bronze, die ja sonst eher so einen Goldton hat, dunkel zu färben. Und das hat hätte ja sonst ein bisschen komisch ausgesehen, wenn man Gold-Applikationen auf einem goldigen Bronze-Untergrund aufbringt. Das sieht Gold auf Gold, das sieht ein bisschen komisch aus. Hat man verändert, um das sozusagen hinzubekommen. Heute kennt man es natürlich vor allem durch diese grüne Korrosion, die aber, wie gesagt, eigentlich eher jetzt sekundär ist. Kann man aber dort kaufen in beiden Varianten. Und man kriegt natürlich alle Nippes, die man sich vorstellen kann.
Ja, klar, das ist völlig klar. Ja, da weiß ich, wo ich als nächstes hinfahre, wenn man wieder irgendwo hinfährt, weil ist ja doch mehr oder weniger um die Ecke das Ding. Mirko, ja, der Buddler, ich danke fürs Gespräch.
Sehr, sehr gerne, Holgi.
Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.